Spreche ich über Geheimnisse geistlicher Kraft. Wo kommt unsere Kraft her und wie bekomme ich Kraft für mein persönliches Leben? Wie kann ich tanken oder wo tanke ich das? Also über die inneren Kräfte, die geistlichen Kräfte, die geistige Stärke und seelische Stärke. Wie stelle ich das an, dass ich stark bin? Trotz den Stürmen, trotz den Kämpfen, trotz den Anfechtungen, geistliche Stärke. Das ist mein Thema. Ich lade dich zu den nächsten Gottesdiensten ein. Hier sind wir jeden Mittwoch 16 Uhr, jeden Freitag 19 Uhr, jeden Samstag 19 Uhr und jeden Sonntag 10 Uhr. Und nächsten Sonntag wird das Thema sein, lebe ein göttliches Leben. Lebe nicht wie ein Lump oder ein Bettler oder ein Vagabund. Lebe wie Gott in Frankreich. Weißt du, was das heißt? Im Überfluss, im Luxus. Wir sollten das leben. Wir sollten einen Geist haben, nicht der Minderwertigkeit, nicht der Komplexe, sondern wir sollten wissen, unser Gott ist ein mächtiger Gott. Halleluja. Ich diene einem mächtigen König. Mein Vater im Himmel ist ein Millionär. Ich werde es nie vergessen. Deshalb bin ich in der Pfingstgemeinde oder in eine freie Gemeinde, wo der Heilige Geist seinen Freiraum hat. Ich komme in den Gottesdienst am Schluss, nach der Gottesdienst ist zu Ende, fast zu Ende. Da singt so ein altes Ehepärchen mit einer Laute damals, nicht Gitarre, sondern eine Laute. Die Schwester spielt Laute und die singen, mein Vater ist mehr als ein Millionär. Aber die sehen gar nicht aus nach Millionäre. Verstehst du, sie sind ja einfache Leute. War ein früherer Eisenbahner, das habe ich später festgestellt, der Frührentner war und so weiter, aus dem Dienst aussteigen musste, weil er Blutvergiftung hatte und sein Einkommen nicht mehr hatte. Aber er singt und die singen, mein Vater ist mehr als ein Millionär. Und dann sagt er nochmal, Mutti, noch einmal anstimmen, also seiner Frau. Mein Vater ist mehr als ein Millionär. Nach deinem Glauben wird's geschehen. Was für einen Vater hast du? Hast du einen Lumpen, einen Bettler, einen Teufel? Oder hast du den lebendigen Gott als deinen Vater? Und ich habe diese Tage auch ja ganz klar herausgestellt, es gibt zwei Gruppen von Menschen auf diesem Planeten, im Jenseits, im Universum oder wo auch immer, nach dem Tod. Es gibt zwei Gruppen von Menschen, Kinder Gottes, das ist die eine Gruppe, und Kinder des Teufels, das ist die andere Gruppe. Wem gehören wir an? Wer ist unser Vater? Jesus sagt zu den Juden, euer Vater ist der Teufel. Und er lehrt uns beten, dass Vater unser, wir sollen sagen, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe und so weiter. Gib uns unser tägliches Brot uns heute. Ja, und dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Wer ist dein Vater? Gott oder der Teufel? Denk stark nach. Wir haben nur zwei Möglichkeiten. Du hast entweder den als Vater oder den anderen. Von Natur aus, von Haus aus, wir sind ja Menschen und wir müssen uns entscheiden. Wir sind keine neutralen Personen. Wir haben uns zu entscheiden, entweder nehme ich den an und lass mich von dem adoptieren oder ich lass mich von dem adoptieren. Gott oder den Teufel. So, das Geheimnis geistlicher Kraft, das wird mein Thema sein. Und Gott will uns helfen. Er will nicht, dass seine Kinder Versager sind, dass seine Kinder Bettler sind. Wir sind Nullen. Wir sind Nullen. Ich habe mal einen Traum gehabt oder ein Gesicht gehabt. Ich bete, lieber Gott, oh, schenk uns Gnade, sei uns stark und so weiter. Und Herr, ich bin nichts, ohne dich können wir gar nichts tun und so weiter. Und so bete ich und dann sehe ich nur Null, 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 Null. Ich denke, oh, lieber Gott, wir sind alles nur Nuller. Und dann plötzlich sehe ich eine Eins davor. Weißt du, eine Eins vor sechs Nuller, weißt du, was das ist? Eine Million. Und je mehr Nuller da sind, je minderwertiger wir sind, je kleiner wir sind, je schwächer wir sind, und der Herr vorne ist am Zug als Lokomotive, das ist eine Million, eine Milliarde, eine Trilliarde, eine Billion, und wir können weiter fantasieren. 1 hoch 16. Verstehst du? Das sind dann Zahlen, aber wir müssen uns nicht minderwertig vorkommen. Gott ist unser Gott und deshalb das Geheimnis geistlicher Stärke, geistlicher Kraft, darüber wollen wir sprechen. Die Erde hier ist ja wie die Schule für uns. Es gibt die Grundschule, Grundausbildung, die ABC-Klasse, wo man lesen, schreiben und rechnen kann, lernt und ein bisschen malen vielleicht noch dazu. Und dann gibt es hier auf dieser Welt das Gymnasium. Und da kommt man nach der Grundschule, kommt man ins Gymnasium. Da wird das Wissen, das du gelernt hast, erhöht, gesteigert, höhere Mathematik, dann lernst du Sprache, lernst dich auszudrücken, lernst du Gedichte, lernst du Dramen, du lernst so vieles dann in deinem Leben, dein Wissen wird gebraucht und umgesetzt in der Physik, da kannst du experimentieren. Das ist Gymnasium nachher, die nächste Klasse, und dann kommst du noch eine Stufe höher. So, wir sind hier zur Ausbildung. Jeder Einzelne ist hier zur Ausbildung. Entweder zum Guten oder zum Schlechten. Wir treffen die Wahl, wie wir in der Grundschule sind, wie wir dann im Gymnasium uns verhalten. So sind wir hier. Das Geheimnis geistlicher Kraft ist mein Thema. Hier werden wir weitergebildet, weitergeformt. Und meine Botschaft ist, und deshalb predige ich, ich möchte aus den Kindern Gottes lauter Helden machen. Lauter Dampfmaschinen, Dampfwalzen, die einfach gehen, die sich nicht aufhalten lassen, die sich nicht blockieren lassen, die sich nicht die Freude am Herrn nehmen lassen. Denn der liebe Gott will sich nur mit Helden umgeben. Der liebe Gott will sich nicht mit Waschlappen abgeben. Der liebe Gott will sich nicht mit Feiglingen abgeben. Der liebe Gott will sich nicht mit Weichlingen abgeben. Denn die haben im Himmel nichts zu suchen. Im Himmel gibt es keinen Platz für Feiglinge und Weichlinge. Es gibt nur für Helden, die kämpfen, die Riesen bewältigen. Und deshalb David als König, das ist also ein Muster, ein Beispiel für Gott und den Vater im Himmel. David hat sich nur mit Helden abgegeben. Seine ganze Mannschaft ringsherum waren nur Helden. Und du kannst nur stark sein, wenn du dich mit Helden abgibst. Nicht mit Versagern. Nicht mit Menschen, die nichts bringen. Deshalb mach dir Gedanken. Und der erste Punkt, der mir jetzt wichtig ist, mit wem gehst du um? Wer bist du? Und wer sind deine Kumpels, deine Freunde? An welchem Stammtisch sitzt du? Was für Speise isst du? Also, das Geheimnis der geistlichen Kraft. Und die Bibel sagt, Psalm 1, sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen, wo die Gottlosen sitzen. Gottlose, das ist für mich der Teufel und seine Kinder. Die nicht an Gott glauben, die materialistisch eingestellt sind, die nur das irdische Gut suchen. Halte dich nicht an negativen Vorbildern auf. Ja, guck mal, die machen das auch. Die fahren auch bei Ruhe durch. Verstehst du? Oder die machen die und jene Fehler. Verstehst du? Wenn der in den Himmel kommt, komme ich zweimal in den Himmel. Du musst dich nicht an deinen Vordermann richten, du musst nach Gott richten und fragen Gott, wie soll ich leben, wie soll ich mich verhalten, was ist der Sinn meines Lebens? Sitze da nicht, wo die Trägen sitzen, wo die Lauwarmen sitzen, wo die Gleichgültigen sitzen, wo die Oberflächlichen sitzen, denn das färbt ab. Wir Menschen sind wie Chamäleons. Kennst du diese Viecher? Egal wo die sind, die nehmen immer die Farbe der Umgebung an. Sitz nicht da, wo die Schwätzer sitzen. Sitz nicht da, wo die Menschen, die zweifeln, die nicht glauben, die nur kritisieren, die und nur motzen, sitzen da, wo Menschen positiv denken, positiv reden, positiv glauben, die sagen, wir schaffen's, mit Gott schaffen wir das, mit Gott kann ich das, und so weiter. Sitze da, wo gläubig, wo die Heiligen sitzen. Die Heiligen sitzen nicht nur in der Versammlung. Du kannst in der Kirche manchmal sehr enttäuscht werden. Die Kirche ist voller Heuchler, glaub mir das. Sitze nicht da, wo die Heuchler sitzen, könnte ich weiter sagen. Sitze da, wo Menschen Gott lieben. Vielleicht eine Omi, ein Opa oder vielleicht irgendjemand, ein kleines Kind. Kinder und Narren sagen immer die Wahrheit. Hast du noch nicht gemerkt? Deine Umgebung steckt dich an. Deine Umgebung manipuliert dich. Mein Thema ist das Geheimnis geistlicher Kraft. Dein Umgang. Mit wem gehst du um? Was für Literatur liest du? Welche Bilder schaust du dir an? Welche Sendungen hörst du? Welche Predigten hörst du? Es ist so wichtig. Was beschäftigt dich? Womit treibt das dich rum? Mit wem kommunizierst du ständig? Wer ruft dich ständig an? Morgens alle früh um 6 Uhr, da bist du noch nicht einmal richtig wach. Und dann erzählen sie die Sorgen und ihr Kummer und so weiter. Wir sollten morgens aufstehen und sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Halleluja. Und dann machst du einen Purzelbaum. Wenn du es noch kannst. Vorausgesetzt. Die meisten können es nicht mehr, wenn sie ein bisschen älter werden. Aber du sollst fröhlich sein. Wem stehst du nahe? Wer bestimmt dein Leben? Wer manipuliert dich? Wer redet in deinem Leben rein? Sag mir, mit wem du umgehst und ich sag dir, wer du bist. Eine ganz große Wahrheit. Das Geheimnis geistlicher Kraft. Dein Umgang bestimmt deinen Charakter. Dein Umgang bestimmt deine Persönlichkeit. Dein Umgang bestimmt dein Wesen, deine Natur. Dein Umgang bestimmt deinen Glauben. Geh nur mit Kritikern und Zweiflern, mit modernen Theologen um. Gott ist tot, es gibt keinen Gott. Verstehst du? Und du wirst merken, auch irgendwann nach einer Weile merkst du auch, es gibt doch wirklich keinen Gott, also ich erlebe es nicht. Gestern Abend, da kam jemand und hat uns hier besucht und wollte mir nur etwas sagen. Gott hat mich von einem Puckel geheilt. ich habe einen Puckel gehabt und Gott hat mich von diesem Puckel geheilt und der hat nicht mehr aufgehört. Da habe ich gesagt, wie lange bist du gläubig? 3 Jahre erst. Aber ich habe vor 3 Monaten die Heilung am Puckel erlebt und einfach nur erzählt für seinen Puckel, dann ist er wieder gegangen. Verstehst du? Aber weißt du, das ist was einen begeistert. Der Herr hat einen geheilt. Gott hat uns berührt. Und lebt mit Menschen, die Gott berühren, die mit Gott Umgang haben, die mit Gott Gemeinschaft haben, die aus dem Heiligtum kommen, die strahlen und glücklich sind, auch wenn sie nichts haben. Du musst nicht materialistisch superreich sein. Im Zarenreich, der Zar hat große Probleme gehabt, war sehr krank und die Ärzte haben kein Medikament gefunden zur Heilung. Und dann fragen sie diesen Rasputin oder wie dieser gute Mann hieß. Und dann hat er gesagt, ja, der Kaiser, der Zar braucht ein Hemd von einem glücklichen Menschen. Und die haben dann im ganzen Reich, im ganzen Russland gesucht, wo ist ein glücklicher Mensch, der wirklich glücklich ist. Dann haben sie die Reichen gefragt, die waren unglücklich, die haben auch alle Probleme gehabt und die ganze Welt durchgegangen und schließlich irgendwo in einem Gehöft weit weg, abseits von Moskau, finden sie einen Bettler. Und dann fragen sie den Bettler, sind Sie glücklich? Oh, sagte, ich habe alles, was ich brauche. Ich bin glücklich. Und dann sagt, und das Hemd war zerrissen, was er anhatte. Es war ein altes, zerfetztes Hemd. Und dann sagt der Bedienstete des Zaren, sagte, könntest du uns das Hemd geben? Wir kaufen dir ein neues Hemd. Wir wollen dieses Hemd haben. Denn nur, also das Hemd eines glücklichen Menschen kann unseren Zaren heilen. Und dann sagt er, nee, da fühle ich mich so wohl in diesem zerfetzten, zerschlissenen Hemd. Und er sagt, das kann ich nicht geben. Selbst wenn wir ja teure Hemden geben würdet, ich will mein Hemd behalten. Und du siehst, wenn du glücklich bist, da macht Reichtum euch nichts aus, dann macht es Armut nichts aus. Du bist glücklich und gib dein Glück nicht her. Gib dein Glück nicht her. Das Geheimnis eines geistlichen Lebens ist Zufriedenheit. Zufriedenheit. Ich bin zufrieden mit nur einer Hütte, singen wir in einem Lied. Zufriedenheit. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Verstehst du? Begehre nicht. In der Bibel heißt es einmal, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, deines Nachbarns Frau, deines Nachbarns Mann, deines Nachbarns Pferd und Kamel oder Auto oder was es auch immer sein mag. Du sollst nicht begehren. Zufrieden sein. Zufrieden sein. Hauptsache, wir haben Brot, ein Stückchen Speck und vielleicht ein Glas Wasser, das reicht mir. Glücklich sein innen drin. Unser Glück beginnt im Geist. Wir haben ja gesungen, im Geist und in der Wahrheit. Mit sich selber zufrieden sein, ausgeglichen sein. So, mit wem gehst du um? So, wir passen uns der Umgebung an. Deshalb ist es so wichtig, beobachte deine Umgebung. Wer ist in meiner Umgebung? Sind es Hunde und Katzen? Sind es Menschen, die böse sind, die negativ sind, die pessimistisch sind, die oberflächlich sind, die gleichgültig sind? Was sind es? Von dem färbst du ab. Sag mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Nur nebenbei. Du musst dazu nichts tun. Plötzlich bist du auch ein Gescheckter, ein Grauer, ein Schwarzseher oder was weiß ich. Oder ein Roter. Sag mir, mit wem du umgehst. Der Mensch reflektiert unwillkürlich seine geistige Umgebung. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, heißt es in der Heiligen Schrift, sondern mit Geistern und Mächten. Der Geist, der da ist, in der Gemeinde, der Geist, der da ist in deiner Familie, der Geist, der an deinem Tisch mitsitzt, dieser Geist bestimmt dein Leben. Und das überträgt sich alles auf dich. Und ich habe eines festgestellt, wenn ich mit Leuten, mit Problemmenschen mich abgebe, ich übernehme die Probleme von den Leuten auch. Ich werde auch krank, kriege auch Komplexe, kriege auch Schwierigkeiten. Sag mir, mit wem du umgehst. Du übernimmst es von den Menschen. Das, was sie an Sorgen und Kummer haben und Krankheiten haben. Deshalb überleg einmal, mit wem gehst du um? Wer viel mit Krankheiten umgeht, Gott möge uns vergeben und verzeihen, wenn ich das auch denke. Aber während du viel mit Krankheiten zu tun hast, du kriegst die Krankheiten auch. Unwillkürlich, ob du das glaubst oder nicht. Geh mit depressiven Menschen um. Und du sagst auch, ja, ach, das alles kann wert. Komm, lass uns lieber eine Kugel nehmen und das Leben beenden. Sag mir, mit wem du umgehst. Und du übernimmst die Schwierigkeiten, die Sorgen, die Nöte der Menschen. Ah ja, weißt du, das ist so schlimm. Das ist bei mir in der Seelsorge passiert so oft. Ich komme als Seelsorger mit so vielen Menschen um. Jetzt diese Tage hat mir jemand geschrieben, ich habe Gehirntumor. Und mein Gehirn, mein Tumor ist so groß wie ein Tennisball. Und weißt du denkst darüber nach und sagst, oh guck mal, wie kann der Kopf aussehen mit einem Tennisball voll? Schrecklich, weißt? Und man denkt darüber nach und weiß, was ich machen muss, ständig, wenn ich mit solchen Problemen zusammenkomme. Und das will ich dir auch sagen, was du tun solltest, wenn du mit Problemmenschen zusammenkommst. Gott abgeben. Die Sorgen Gott abgeben. Und die Nöte Gott abgeben. Und da muss ich sagen, lieber Gott, nimm das aus meinem Kopf, gib mir ein Blackout. Dass ich das nicht mehr denke. Und manchmal muss ich an manche Dinge denken und das beschäftigt mich. Und manchmal denke ich, das muss noch sogar ins Grab mitnehmen. Nein, löse dich von diesen Sachen. Und es ist so wichtig, der nächste Punkt, das Geheimnis geistlicher Kraft ist, ich muss mich lösen von meinem Druck, von dem Druck meiner Umgebung, von den ganzen Spannungen, von dem ganzen Stress, von dem ganzen Ärger. Ich muss mich lösen. Gott will nicht, dass du mit ungelösten Problemen lebst. Ob es deine Probleme sind oder Probleme der anderen Menschen. Du musst deine Probleme, egal welche, lösen. Einfach Gott abgeben. Das habe ich gelernt in der Seelsorge. Das ist so schwierig manchmal. Wenn du mit Menschen redest, für Menschen betest und ganz besonders, wenn du Fürbitte machst. Eine echte Fürbitte ist nicht nur, ich bete für dich, liebe Schwester. Ich bete für dich, lieber Bruder. Das ist nicht Fürbitte. Eine echte Fürbitte ist, du identifizierst dich mit dem Problemfall. Du wirst eins mit diesen Menschen. Oh, guck mal, da geht die Ehe kaputt, das Haus muss verkauft werden. Jetzt ist er wieder schon arbeitslos und so weiter. Du identifizierst dich. Und ich habe Situationen in meinem Leben gehabt. Ich habe mich mit kranken Menschen identifiziert. Ich habe auch Schmerzen plötzlich bekommen, Bauchschmerzen oder Brustschmerzen oder Kopfschmerzen oder was auch immer ist. Und einfach Gott abgeben. Und das ist Fürbitte, dass du die Probleme von den Leuten nimmst und dem lieben Gott abgibst. Und sagst, hier, Herr, hast du den ganzen Shit. Ich will damit nichts zu tun haben. Und erst, wo ich dann gelernt habe, in der Fürbitte den Dingen Gott abzugeben, sind bei mir auch die Schmerzen gewichen oder die Probleme gewichen, die Sorgen gewichen. Ja, für Leute gebeten, die finanzielle Probleme hatten. Und ich bin selbst dann in finanzielle Nöte hineingekommen. Und ich musste lernen, Probleme loszulassen, Probleme Gott abzugeben, mich von diesen Problemen lösen. Ich kann kein Problem lösen, aber ich muss mich davon lösen im Namen Gottes. In der Bibel, also, werden nur Helden von Gott gesucht und gefragt. Ungelöste Probleme eigener und anderer Leute und so weiter, das macht uns nicht glücklich. Wir müssen diese Probleme lösen und ich spreche im Monat Februar sehr viel über diese Probleme und die Probleme, die ich hier anschneide, sind geistlicher Art. Weißt du, die irdischen Probleme, da kannst du Bank gehen, Kredit aufnehmen und was bezahlen. Es geht nicht um irdische materielle Lösungen, sondern zuerst mal um geistliche Probleme. Wir müssen im Kopf die Probleme lösen, im Herzen, in der Seele, im Geist die Probleme lösen und dann sind sie erst gelöst. So, Gott interessiert sich an Helden. Und nur Helden sind gute Reklame für den lieben Gott. Nur Helden. Wie der eine, da steht er da. Der zeigt mir der Akten vom Arzt, was der Arzt sagt. Also vor der Heilung und nach der Heilung, der Puckel ist weg. Er sagt, gut, wunderbar, ich freue mich für dich, verstehst du? Aber der ist so überglücklich. Menschen, die was erleben und erfahren, die sind überglücklich. Die müssen überall erzählen, der halben Welt. Und wenn du was mit Gott erlebst, und ich komme auf den nächsten Punkt nachher zu sprechen, das Geheimnis geistlicher Kraft, du musst bekennen, bezeugen, einfach ja sagen, Gott hat was getan an mir, schau mich an. Ich weiß nicht, wie das getan hat, verdient habe ich es auch nicht, aber Gott hat es getan. Gott sucht Helden, die über sich selbst hinauswachsen. Menschen, die ihre Gaben gebrauchen und zur Ehre Gottes einsetzen. Und ich musste dem Mann sagen, nicht der Evangelist, nicht der Bischof und nicht der dich für dich gebetet hat dich geheilt. Gott hat dich geheilt. Junge, gib Gott die Ehre. So viele Menschen geben dann gleich dem Pastor, dem Evangelisten oder sonst wem die Ehre oder der Gemeinde, die haben für mich gebetet. Nein, wir sollen Gott die Ehre geben für die Heilung. Das ist so wichtig. Sonst nimmt der liebe Gott die Heilung wieder weg. Also, das Geheimnis geistlicher Kraft, wenn du etwas behalten möchtest, deine Krone, deine Segen, dein Sieg, dann erzähl nicht so viel den Menschen und sagen, der hat es gemacht, von dem kommt es. Dann wollen sie auch nachmachen und versuchen alles zu kopieren. Die Helden, gebrauche deine Gaben zur Ehre Gottes, alles was du hast. Gebrauche deine Talente zur Ehre Gottes. Erlebe das Geheimnis geistlicher Kraft. Erlebe das Geheimnis, dass Gott ein Wunder an dir tut. In der Bibel, ich werde ein paar Menschen erwähnen heute Morgen, wie die das gemacht haben. Du kannst diese Leute ruhig kopieren, weil die von Gott bestätigt wurden. Das ist der Junge mit den 5 Broten. Sie hat die fünf Brote dem Heiland gegeben und der Heiland hat Tausende gespeist und Wunder gewirkt. Denk an die Maria Magdalena, die hat Jesus gesagt und so weiter. Sie haben das gebraucht, was sie hatten. Das bisschen Öl, ein paar Brötchen oder die Esther, ihre Schönheit. Die Esther sagt, da zum König ging da und diesen König den Holocaust damals verhindern wollte und hat auch verhindert, dank sei Gott, verhindert. Ich gehe, ich gebrauche meine Schönheit, ich gebrauche mein Sex, ich gebrauche alles, was ich habe und ich setze das zur Ehre Gottes ein. Und es hat das alles umgekrempelt. Ich denke nur an Philippus. Gebrauche das, was du hast. Plötzlich sagt der Heilige Geist, Philippus, geh auf die Straße, diese einsame Straße nach Gaza und dort habe ich Arbeit für dich. Aber dort geht doch kein Mensch. Wer fährt in der Mittagssonne vorbei? Und da kommt dieser Finanzminister der Königin Kandace von Äthiopien und dem erzählte von Jesus. Gebrauche das Wenige, das Bisschen, was du hast, zur Ehre Gottes. Schwache Menschen leisten durch die Kraft Gottes Großes. Halleluja. Schwache Menschen. Da musst du kein Riese, kein Herkules sein. Gebrauche deine geistlichen Kräfte. Schwache Menschen, die sich bewusst sind, ich kann nichts, ich bin 0000000. Aber dann der Herr, der Heilige Geist, der Name Jesus. Schwache Menschen, wie der Gideon. Ich bin der Kleinste. Meine Familie bedeutet gar nichts viel. Und so weiter. Aber dieser Gideon hat mit 300 Mannequins hat er die Midianiter in die Flucht geschlagen. Du musst nicht Massen um dich herum haben. Du musst nur das gebrauchen, was du bist. Gebrauche deine inneren Kräfte. Gebrauche dein Denken. Gebrauche dein Verstand. Gebrauche die Beziehung, die du hast mit dem lieben Gott. Er hat gebetet. Oh Gott, guck mal, das reicht uns. Wir werden ständig im Herbst ausgeraubt. Immer wenn die Ernte eingebracht wurde, da kommen die Midianiter und klauen uns alles. Und Kind Gottes, du musst eines lernen, dich nicht bestehlen zu lassen. Und du musst stark im Glauben sein und sagen, nein, ich lasse mich vom Teufel nicht bestehlen. Ich lasse mich von den Kindern des Teufels nicht bestehlen. Du musst aufpassen. Es gibt zwei Gruppen von Menschen. Kinder Gottes und Kinder des Teufels. Und von den Kindern des Teufels, die sind Midianitern, was es auch immer sind, lass dich nicht bestehlen. Besinne dich auf deine Möglichkeiten. Und Gideon hat nichts Besonderes gehabt. Ein paar leere Krüge, ein paar Fackeln. Und dann hat er ein bisschen Krach gemacht. Und da passierte Großes. Lies mal im Richterbuch. Da findest du ganz tolle Geschichten. Wenn du einmal vor Gott stehst, er wird dich fragen, was hast du getan? Was bist du gewesen? Und dann werden viele sagen, Herr, ja, ich bin nicht so das geworden, was Pastor Matutis geworden ist, oder was Frau Merkel geworden ist, oder was weiß ich, Putin oder Trump. Ich bin nicht das geworden. Aber der liebe Gott wird fragen, ja, aber was bist du denn geworden? Was hast du mit deinen Fähigkeiten gemacht? Was hast du mit deinen Gelegenheiten gemacht? Mit deinen Möglichkeiten, was hast du da gemacht? Ja, wir haben in der Bibel eine Frau, und das ist die Maria Magdalena. Sie tat, was sie konnte. Tue nichts, was du nicht kannst. Das ist nicht dein Geschäft. Sie tat, was sie konnte. Sie konnte gut putzen. Sie konnte gut kochen. Sie konnte gut, was weiß ich, was sie noch gut konnte. Kleider nähen, wie diese Tabea in der Bibel. Den armen Leuten so helfen. Das konnte sie. Sie tat, was sie konnte. Und ich bin auch zu dieser Entscheidung gekommen in meinem persönlichen Leben. Ich tue das, was ich kann. Deshalb auch diese Stätte hier als ja, Tonstudio eigentlich. Ich predige hier fürs Internet und dann hören hunderte von Leuten meine Predigten regelmäßig und ich kriege ein Feedback. Da schreiben Leute nach Jahren, da habe ich gedacht, ich habe die vergessen, die gibt's, und sagen, Herr Matutis, können Sie noch an mich erinnern? Ja, sind viele Jahre vergangen und ich habe da und da ein Problem. Und dann kann ich immer wieder auf meine Predigten hinweisen. Da habe ich einige tausend Predigten auf meiner Homepage-Seite. Für jeden Fall, für jedes Problem, für jede Aufgabe. So. Er tat, was er konnte. Ich möchte auch einmal vor Gott stehen und dass ich nicht sagen muss, lieber Gott, ja, ich bin nichts geworden, ich bin nicht kein Papst geworden, ich bin kein Billy Graham geworden oder ich bin das nicht geworden, ich will auch das gar nicht werden. Ich will ich sein. Ich will ich sein. Und Gott hat mich dahin geführt, dass ich predige und ich benutze mein Mundwerk. Und ich benutze das Mikrofon und ich benutze die Technik zur Ehre Gottes. Er tat, was er konnte. Und ich bin Gott dankbar, dass ich das tun kann. Wir haben in der Bibel so viele namenslose Glaubenshelden. Menschen, die bescheidene Mittel gehabt haben und Gott mit den bescheidenen Mitteln dienten. Gott geht es um die Namenslosen. Um die namenslosen Glaubenshelden. Die einfach sich für Gott einsetzen. Und was sie den Geringsten einem getan haben, sagt Christus, das habt ihr mir getan. Wir müssen keine großen Helden sein. Oh, ich war Billy Graham. Ich habe die Statistik von Billy Graham bei seiner Beerdigung gelesen, was man erzählt hat. Er hat dazu mehr als 200 Millionen Leuten gesprochen. Ganze Menge. Aber was bleibt unterm Strich? Da bleibt nicht mehr viel. Was ist aus seinem Leben geworden? Das ist das Wichtigste. Er hat Gott gedient. Pastor Billy Graham ruht hier unter diesem Stein. Das hat man geschrieben. Er war nur ein Prediger des Evangeliums. Und er tat, was er konnte. Und das hat er gut getan. Und deshalb auch uns ist wichtig, dass wir das, was wir tun, gut tun. Zur Ehre Gottes und dergleichen. Es gibt so viele Namenslose in der Bibel, die im Himmel sehr Großes bewirkt haben. Und das Geheimnis göttlicher Kraft ist nicht in dem, was wir tun, sondern was Gott durch uns tut. Was Gott durch uns wirken kann. Durch eine törichte Predigt. Durch ein Beispiel nur. Durch irgendwelche dumme Reklame. Da sind Menschen zum Glauben gekommen. Ich habe jetzt ich sage, was bei mir los ist. Meine Schublade ist kaputt gegangen mit lauter Bilder. Und so weiter. Ich muss jetzt meine Schublade reparieren. Und da habe ich die ganzen Alben rausgeholt zuerst mal damit und dann die Bilder angeguckt. Und da habe ich so viele Bilder gefunden. Auf meiner Facebook-Seite habe ich diese Bilder gestellt. Von Taufen, von Bekehrungen. Und da ist es mir ein Bild von Michael Meixner. Und der kam aus USA. Einer von der Marine, früher mal gewesen. Er sagte, Bruder, mal tu das, ich möchte dir helfen, hier Reich Gottes in Berlin zu bauen. Und er kam und er war eine ganze Weile hier. Kennt ihr noch Michael Meixner? Du kennst ihn noch. So, und weißt du, was wir gemacht haben? Wir beide. Überleg einmal, wir haben ein Plakat gemalt und wir sind durch Berlin marschiert. Und am Breitscheidplatz und so weiter. Wir haben uns nur auf dem Stein hingesetzt und unser Plakat gehalten. Und Leute kamen zu uns und da kamen Leute zum Glauben sogar. Das ist das Erstaunliche und das Verrückte. Verstehst du? Leute kamen zu Jesus Christus und nicht wenige. Und unser Einsatz für Gott kommt, ist nicht vergeblich. Das hat mich so ermutigt, diese Bilder, diese alten Bilder haben mich so ermutigt. Arbeite für Gott, egal was du tust. Irgendwas unterm Strich kommt immer raus. Es kommt immer raus. So, diese namenslose Menschen haben sehr viel für Gott bewirkt. Manchmal sogar weggeworfene Traktate. Ich denke nur an Timo. Der Timo kommt zu uns und dann frage ich, wie bist du zum Glauben gekommen? Wie bist du überhaupt zu uns gekommen? Ich habe ein Traktat am Leoplatz gefunden. Verstehst du? Oh, ein Traktat, so ein Zettel, weggeworfenen Zettel hat er gefunden, mitgenommen, kam in Gottesdienst, bekehrt sich und jetzt ist er irgendwo Herr Pfarrer. Er hat Theologie studiert und dient Gott auf seine Art. Halleluja. Nach seinen Möglichkeiten. Gebrauche das, was du hast. Und reg dich nicht auf, wenn die Leute die Traktate wegschmeißen oder irgendwo im Mülleimer stecken. Irgendwas bleibt hängen. Und das, wozu Gott bestimmt hat. Verstehst? Der Seemann streut seinen Samen aus. Da geht nicht alles auf. Vieles wird aufgepickt von Vögeln, anderes wird zertreten, anderes geht schnell auf und geht wieder ein. Und etliches bringt bleibende Frucht. Etliches. Und es reicht schon vollkommen. Gott gebraucht die Demütigen, die Namenslosen, die sich gar nicht so wichtig nehmen. In 2. Korinther Kapitel 5, Vers 1, da haben wir, 2. Könige Kapitel 5, Vers 1, da haben wir die erste namenslose Glaubenszeugin, eine Magd, eine Sklavin im Haus von Naaman. Und ihr Chef, also dieser Naaman, war aussätzig. Und dann sagt sie, nicht dem Naaman, sondern seiner Frau, sagte, oh, wenn mein Herr nach Samarien gehen würde, dort ist ein Prophet, der kann heilen. Der heilt Kranke. Und er würde meinen Herrn heilen. Und die Frau hat erzählt, guck mal, da ist in Samaria ein Prophet, der kann Aussätzige heilen. Und du siehst, was da draus geworden ist. Zuerst kam er hin und der Prophet ist im Gebet beschäftigt, hat seinen Hut nicht an, geht gar nicht raus. Mit der Glatze geht er nicht raus. Ist keine Ehre für Gott. Und sagt, Gehasse, geh und sag ihm, er soll sich 7-mal im Jordan taufen. Und dann regte sich zuerst mal auf, ich dachte, so ein Prominenter, ein General, einer, was Samaria damals beherrscht und besitzt, ja, und sagt, ja, mich empfängt er wie Hans Wurst, tauft dich 7-mal im Jordan, aber du siehst, was aus der Geschichte geworden ist, er gehorcht und er tauft sich nach dem 7. Mal, wo er dann aus dem Wasser rauskommt, ist sein Fleisch ganz jung und frisch. Und er will dann noch groß Dankeschön sagen, der Prophet sagt, danke Gott und so weiter, das reicht vollkommen. Das ist namenslos, dieses Mädel. Ohne diese Mädel wäre der Mann nie gesund geworden. Und wir wissen gar nicht, wie die hieß. Die junge Israeliten da. Ach, dass mein Herr dort wäre, dann könnte er von seinem Aussatz geheilt werden. Sie hatte Mut gehabt. Sie hat Mut gehabt, zu bezeugen, zu erzählen, in Israel, da gibt es jemand. Und das Wichtigste ist, gebrauche deine geistliche Kraft und zuerst musst du allen Mut zusammenziehen. Zusammenfassen. Ich sag's meiner Chefin, dass da ein Mann gibt. Einfach Mut haben. Hab Mut, Jesus zu bekennen. Und Gott bestätigt das. Wir müssen nur den Leuten erzählen, nur berichten, was los ist, was gibt, was möglich ist. Geistliche Kraft entsteht, wenn auswegslose Situationen sind. Es läuft gar nichts mehr. Wir haben schon alles probiert. Aber da gibt es einen Mann Gottes, der könnte was tun. Und wir wissen, was dann passierte. Der nächste große namenslose Glaubensheld für mich in der Bibel, ich will nicht die großen Namen haben, David, Moses, Jesaja und Jesus Christus. Nein, diese will ich gar nicht erwähnen, diese ganzen Helden, Petrus, Paulus. Nein, diese namenslose. In Matthäus 8, Vers 5, da ist der römische Hauptmann in Kapernaum. Er betet für seinen Knecht, nicht für sich selbst, für seinen Knecht, um Heilung. Der liegt zu Hause, ist schwer krank, im Sterben wahrscheinlich. Und Jesus ist bereit zu helfen, will in sein Haus kommen. Und dann sagt dieser Hauptmann, Jesus, du musst nicht zu mir kommen. Ich bin Ausländer übrigens. Also ich will nicht, dass du zu mir kommst. Herr Jesus, sprich nur ein Wort. Mein Knecht wird gesund. Ich bin ein römischer Hauptmann. Ich befehle meinen Soldaten, mach das, dann macht er das. Geh, dann geht er, komm, dann kommt er. Also, und du hast auch Macht, Jesus. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann hast du Macht. Dieser namenslose Mensch in der Bibel, der hat an die Macht Jesu geglaubt. Und er hat einfach hier Matthäus 8, Vers 8, folgende Verse, wo ich lese, ich bin nicht wert, unter deinem Dach zu gehen, sondern, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit und der Obrigkeit untertan. Und wenn ich sage, tu das, dann tut er das. Jesus, du hast Macht über die Geister, über die Dämonen, über Krankheitsmächte. Sprich nur ein Wort. Und du siehst, was dabei passiert. Das gesprochene Wort. Geistliche Kraft kommt, wenn du an das gesprochene Wort glaubst, an das gesprochene Wort Jesu. Nicht nur, was Buddha und Mohammed sagt und was weiß ich, wie die ganzen Gelehrten, Professoren, die Kirchenväter sagen, sondern was sagt Jesus? Macht liegt in Jesu Worten. Steh auf, nimm dein Bett und auf Wiedersehen. Geh nach Hause. Und da heißt es, und Jesus antwortete, geh hin, es geschehe, wie du gesagt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselbigen Stunde. Sein Knecht wurde gesund. Das Besondere an diesem namenslosen Glaubenshelden ist, er hält es für möglich, Jesus kann helfen. Jesus kann helfen. Und wenn es einen Gott gibt, wenn Jesus gibt, dann wird er was tun. Er glaubt ganz selbstverständlich, dass Jesus Gewalt hat über die Mächte, dass er nur gebieten muss und dass die Mächte gehorchen, so wie er auch eine Autoritätsperson ist. Glaube an die Macht deiner Worte und glaube an die Macht der Worte Gottes. So einfach geht es. Er hat's gesagt. So spricht der Herr, habe diese Woche gepredigt. So spricht der Herr, das ist so wichtig, dass du das nachbabbelst, was der liebe Gott sagt. Was die Bibel sagt, was der Heilige Geist sagt. Das musst du nur nachsprechen. So spricht der Herr. Naja, was sagt er da? Glaube und es wird dir geschehen. Denn die nächste Person, namenslose Glaubenshelden, ich freue mich eigentlich, dass diese Leute gibt, es in Johannes Kapitel 4, die Frau am Jakobsbrunnen, Jesus muss nicht durch Samaria reisen. Die Juden sind um Samaria umgegangen, denn die wollten mit diesem Mischvolk nichts zu tun haben. Und sie haben Samariter gemieden, weil sie so Mischreligion hatten. Also mit denen will ich nichts zu tun haben. Aber Jesus sagt, ich muss durch Samaria gehen. Ich will durch Samaria gehen. Und Jesus setzt sich am Brunnen und da kommt diese Frau und will Wasser schöpfen um die Mittagszeit. Und er redet. Und dann ist sie erstaunt. Du, ein Jude, sprichst zu mir als Samariterin und noch zu einer Frau, um Himmels Willen, wo sind wir denn? Denn für den Rabbi war es ja unerhört, sich mit einer Frau öffentlich da irgendwo am Brunnen zu unterhalten. Jesus hatte keine Vorurteile, keine Komplexe, keine Mühe, durch Samarien zu gehen, mit einer Frau zu sprechen und dann noch mit einer Frau mit solcher Vergangenheit. 5 Männer hat sie gehabt. Das war damals so populär. Verstehst du? Das ist erst heute, dass man 5-mal geschieden ist oder 6-mal geschieden ist oder 7-mal geschieden ist. Aber das war die Frau schon damals. Mit solcher Vergangenheit. Und ja, einer Frau mit einem so ungeregelten Leben. 5 Männer hat sie gehabt. Und dann sagte Herr Jesus noch ganz nebenbei, bring deinen Mann her. Wir unterhalten uns mal. Der hat keine Hemmungen gehabt. Das Geheimnis geistlicher Kräfte ist, wenn du keine Hemmung hast, mit an Dinge ranzugehen, die von unserer Gesellschaft verpönt, verachtet sind, wenn du bereit bist, mit Tabus zu brechen. Mit Tabus zu brechen. Also mit denen, nee. Ja, mit dieser Frau hier. Und was macht diese Frau? Sie rennt in der Stadt los, statt ihren Mann zu holen, holt sie die ganze Stadt raus. Verstehst du? Die ganze Stadt holt sie raus. Leute, das müsst ihr hören. Der Mann draußen hat mir alles erzählt von meinem Leben. Der hat gar nichts erzählt letztendlich. Der hat nur gesagt, bring deinen Mann her. Aber der hat plötzlich so viel gewusst. Und was ist da passiert? Der hat mir alles gesagt. Dein einfaches Zeugnis. Und ich sag dir, das Geheimnis der göttlichen Kraft ist dein einfaches Zeugnis. Weil du Mädel gesehen hast, den paar Leuten, was ich schon erwähnt habe, gesehen in der Bibel. Ein einfaches Zeugnis setzt etwas frei. Der hat mir alles erzählt. Um Himmels Willen. Was ist da los? Die Leute sagten, Frau, und jetzt, nachdem sie Jesus gehört haben, Frau, wir glauben hinfort nicht mehr deiner Rede, sondern wir haben selber gehört und selber erkannt, dass das der Heiland der Welt ist. Wir müssen nur berichten, was wir gesehen oder was uns passiert ist, was uns begegnet ist, was uns ja in den Weg getreten ist. Eine am Leben blockierte Frau erzählt, was passiert ist, was Jesus gesagt hat, und viele kommen zum Glauben. Eine ganze Stadt kommt zum Glauben. Es war die größte Evangelisten damals jener Zeit. Man muss nur weiter sagen, was Jesus gesagt hat, so wie dieser Pucklige hier, der steht da und erzählt, Gott hat mich den Puckel weggenommen. Ich weiß, da ist so vieles gewesen wahrscheinlich in seinem Leben. Gott weiß es. Gott allein weiß, was in so einem Menschen vor sich geht. Ich werde nie vergessen, bei uns am Leopoldplatz, da bete ich mit Leuten und eine Frau war so krumm. Ich glaube an Wunder und ich habe Wunder erlebt. Die Frau war so krumm und ich sehe, die braucht Heilung. Und dann habe ich gesagt, liebe Schwester, du hast so viele Sorgen, so viel Kummer mit deiner Familie und. Da ziehe ich so ein bisschen ein paar Sorgen auf und Probleme, die sie hat. Und er sagt, im Namen Jesu, wir legen die Lasten alle zurück. Und weißt du, was passiert ist? Plötzlich, was ist mit mir los? Mein Puckel ist weg. Verstehst? Wenn du deine Lasten bei Jesus ablegst, ist dein Puckel weg. Wenn du die Lasten nicht mehr von deiner Familie schleppst, die Lasten von deiner Gemeinde, die Lasten von deiner Firma, die Lasten von der Schule und alles mögliche von deinem Geist, richte die Leute auf. Gott hat mir geholfen, preis dem Herrn. Man muss nur weiter sagen, was Jesus getan hat. Und das allein wirkt schon Wunder, was er bei dir getan hat, nicht bei den anderen. Die anderen interessieren gar nichts. Was er bei dir getan hat, mir ist der Puckel weg. Oder mir ist das weggenommen worden. Und man hat irgendwo erlebt, irgendwas, Gott hat mir Erfolg gegeben. Oder wir haben hier kürzlich gebetet, da musste jemand zum Jobcenter gehen. Und Herr, hilf, dass da ein Wunder passiert. Und was, gestern habe ich gehört, dass jetzt für ein halbes Jahr die liebe Schwester Ruhe hat. Verstehst du? Für ein halbes Jahr Ruhe, ja. Ganz ruhig Amen sagen, wenn es wahr ist. Verstehst du? Und es ist wahr. Ja, das ist wahr. Und ich erlebe permanent, wie Gott Gebete erhört, wie Gott Gebete hilft als Antwort auf die Gebete. Und wenn du so eine Gebetserhörung hast, sag Dankeschön. Dankeschön, Herr Jesus. Mir hat Gott geholfen. Und das wirkt Wunder nicht bei dir. Bei dir bleibt das Wunder nur. Der wirkt Wunder bei anderen. Also was der Schwester oder dem Bruder helfen und geben konnte, das kann auch bei mir. Preis Gott. Man muss nicht viel von Jesus wissen. Und diese Frau, diese Samariterin, wusste nicht viel vom lieben Gott, von der Religion und so weiter. Und man braucht keine große Redegabe und man braucht ja nicht einmal richtig Deutsch können. Du musst nur sprechen, nur erzählen, was passiert ist. So viele Leute denken, ich muss perfekt Deutsch sprechen, richtige Grammatik. Ich will dir etwas sagen, mein persönliches Zeugnis. Meinen ersten Bibelkreis hatte ich in München. In der Nähe vom, oder am Stachus. In München am Stachus. Ich wollte vom Heiland erzählen. Mein Herz war so voll. Hab ich gesagt, guck mal, die Leute sitzen in der Kirche, singen Halleluja, großer Gott, wir loben dich und jammern und klagen und was weiß ich und beweihräuchern sich gegenseitig. Mein Herz brannte draußen, gehen die Menschen vor die Hunde. Aber ich kann kein Deutsch. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Und habe ich gesagt, lieber Gott, was soll ich machen? Was soll ich machen? Und da kam mir eine Idee, mal dir ein Plakat. Und ich habe mit Plakat angefangen, Gott zu dienen. Habe mein Plakat genommen, umgehängt. Und dann bin ich durch den Stachus marschiert. Das war der verkehrsreichste Platz damals in Europa. Zu der Zeit, da gehe ich raufwärts und runterwärts. Zuerst richtig steif. Aber dann war ganz locker. Und das habe ich jede Woche gemacht. Bin den Stachus auf- und abgelaufen und habe einfach gesagt, Jesus lebt, Jesus heilt, Jesus rettet, Jesus segnet, Jesus macht das und was der Herr Jesus alles so macht. Ich konnte nicht, wenn mich jemand gefragt hat, ich konnte keine richtige Antwort geben. Ich konnte nicht einmal Deutsch. Ich musste Deutsch zuerst mal lernen. So, und weißt du, was dann passiert? Da kommt einer und sagt, was muss ich tun, dass ich diesen Jesus erlebe? Ich habe dem was erzählt. Mir stehen heute die Haare zu Berge, was ich den Leuten alles erzählt habe. Denn ich habe keine Ahnung vom lieben Gott gehabt. Ich bin jetzt frisch gläubig, komme aus dem Atheismus, habe nie was vom Glauben groß gewusst. Nur ich wusste, Jesus ist Sieger, Jesus kann, Jesus tut und. Und da hat sich dieser ein Mann bekehrt. Und das war ein Kaffeebesitzer neben dem Stachus oder am Stachus. Dann sagte, weißt du, das, ich möchte noch mehr erfahren von diesem Jesus. Er sagte, ja, ich kann dir aus der Bibel was vorlesen. Und es war nicht schlimm. Lesen konnte ich schon inzwischen. Also Deutsch lesen, das konnte ich schon, ja. Und ich habe dem aus der Bibel was vorgelesen. Wir saßen da zusammen, da kam, hat er seine Freunde, seine Bekannte eingelassen. Und die Leute, die ich doch so vom Stachus kannte, habe ich auch mit eingeladen. Und wir waren so 10, 15 Leute. Und wir haben aus der Bibel vorgelesen und ein bisschen über die Bibel unterhalten. Dann habe ich ein bisschen ein Gebet gesprochen. Das, ich muss euch ehrlich sagen, das, was ich gehört habe bei anderen, wie die anderen machen, ihr habt die anderen kopiert. Ihr habt gesagt, guck mal, wir müssen so beten, wir müssen das machen. Einfach ein bisschen nachgemacht, was die anderen gemacht haben in der Kirche, in der Gemeinde. Und wir haben im Kaffee jeden Mittwochnachmittag, da war es zu an diesem Mittwoch, und da hat er uns über die Hintertür reingelassen und wir haben eine Bibelstunde gehalten, eine ganze Weile, es war toll. So, viele Leute haben Angst, ja, die werden mich verspotten. Ich kann nicht richtig Deutsch, ich kann nicht richtig Englisch, ich kann nicht richtig das. Nein, gib dein Zeugnis. Und es gibt Möglichkeiten, schreib dir auf dem Kopf ein Stirnband. Und was weiß ich, ich glaube an Jesus. Verstehst? Und dann renn durch Berlin. Und du wirst sehen, was da passiert. Und du wirst dieses bisschen Spott noch verkraften. Das Geheimnis geistlicher Kraft. Viele haben von Jesus gehört und so weiter. Und die wissen, der kann alles, aber die bekennen das nicht. Und so durch diese Aktion dort am Stachus bin ich in meinen Dienst hineingekommen, bin ich in den Predigtdienst hineingeraten. Plötzlich habe ich gemerkt, du weißt noch viel zu wenig über die Bibel. Du weißt viel zu wenig über den lieben Gott. Dann habe ich Bibelschule besucht, dann habe ich Theologie studiert, dann habe ich einfach mich hineingekniet, viel mehr gelesen, Bücher gelesen, Predigten gehört, ich bin nicht nur einmal zum Gottesdienst gegangen, ich bin dreimal zum Gottesdienst gegangen. Denn ich wollte so viel wissen wie möglich, denn ich wollte Gott dienen. Das ist, wir müssen zuerst mal anfangen in kleinen Schritten. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Schäm dich nicht, Jesus zu bekennen. Einfach sag den Leuten, er ist gut, Gott ist gut. Das kostet nicht viel Geld. Verstehst du? Du musst nur nebenbei erzählen, Gott ist gut, oder klebt dir so einen Aufkleber da oder so ein Etikett an dein Revier und sagt, Gott ist gut. Und dann lauf durch die Stadt. Und wir haben hier einen, der ab und zu uns vorbeikommt, dann einen Koffer, fragt mich nach Jesus. Fragt mich nach Jesus. Der ist Berlin bekannt. In der Wilhelmsdorfer Straße, da sitzt er da, fragt mich nach Jesus. Du musst dich den Leuten nicht aufdrängen. Gerade du brauchst Jesus. Nein. Sie ist einfach, frag mich nach Jesus. Du kannst ein Anstoß sein für viele zum Glauben. Und viele werden über Gott nachdenken. Auch wenn sie sich nicht sofort bekehren. Aber dein Zeugenmut beeindruckt wie dieser Kaffeebesitzer. Also mein Herr, dass sie das machen in diesen jungen Jahren. Ich war damals vielleicht 19 Jahre alt. In diesem Jahr, sie können auch was anderes machen. Aber sie gehen dafür den Herrn Jesus auf die Straße und was weiß ich. Das hat ihn beeindruckt. So, wir müssen Interesse wecken für unser Leben, für unseren Glauben. Und da wirst du andere anstecken. Und du, ich hab richtig aufgeblüht. Das Geheimnis geistlicher Kraft ist, du blühst wieder auf. Du fängst an zu treiben, geistlich zu treiben. Wenn andere Menschen gesegnet werden, und jetzt werde ich ein paar Geheimnisse dir sagen, wenn andere Menschen gesegnet werden, wirst du am allermeisten gesegnet. Und da habe ich einfach, wenn die Leute vorbeikamen, die haben ein bisschen gespöttelt, habe ich angefangen, für die Leute zu beten. Ich habe gesagt, lieber Gott, guck mal, der braucht es. Denn die Leute, die spotten, die sich aufregen, die haben es am nötigsten. Verstehst du? Ich habe für die Leute gebetet. Und Gott hat mir jedes Mal dann weitergeholfen. Deshalb sei kein Feigling für Jesus. Gott segnet dich, wenn du für Jesus brennst, für Jesus da bist. Ja, einfach sagst, Herr, ich will dich bekennen. Gott segnet keine Feiglinge. Hör mir gut zu. Es gibt zwei Gruppen von Menschen, Gottes Kinder und Teufelskinder. Gott segnet keine Feiglinge, keine Duckenmäuser, keine Angsthasen. Bekenne. Du musst nur sagen, ich glaube an Jesus. Ich werde nie vergessen, als ich noch bei MAN in Augsburg gearbeitet habe, als ich komme dort in die Firma und ich habe gesagt, ich bekenne gleich meine Farbe. Ich, wer ich bin, was ich glaube und so weiter. Ich habe nicht gepredigt, gerade du brauchst Jesus. Nein, ich habe am Tisch gebetet. Ich komme an meinen Arbeitsplatz wieder zurück, kommt mein Freund, der neben mir steht, Herr Matutis, ich habe es gehört, ein Frommer ist bei uns in der Firma. Versteht? Und er hat gesagt, wer ist dieser Fromme? Weil war ich das? Der selber hat er gar nicht gewusst, aber die Firma von 10.000 Leuten hat gewusst, ein Frommer ist bei uns. Die Welt soll wissen, dass ein Frommer in der Firma ist, im Geschäft ist oder in der Stadt, im Kiez ist. Ein Frommer. Geheimnis geistlicher Kraft. In Lukas 2, das ist die Weihnachtsgeschichte, wir kommen gerade vor Weihnachten her, da sind die Hirten, sind auch solche namenslosen Glaubenshelden. Sie taten nichts Großes. Sie haben nur den Engel gesehen, die Stimme gehört und dann haben sie eine Anweisung bekommen, in Bethlehem ist der Messias geboren und er liegt in der Krippe und in Windeln gewickelt. So simpel, so simpel. Die Hirten waren einfache Leute, sie haben aber keine große Bildung gehabt. Sie wussten nicht viel und so weiter, aber sie hatten die Erscheinung, euch ist heute der Heiland geboren. Und da gehen sie hin und weißt du, was da passiert? Sie finden da nicht einen Jesus, wie uns da dargestellt wird, mit Heiligenschein, mit Lichterstrahlen und was weiß ich, was noch alles ist. Jesus war ganz normales Baby, hat in Windeln gemacht sogar. Verstehst du? Ganz normales Baby. Und liegt in der Krippe, das war alles. Und da heißt es von diesen, nach dieser himmlischen Erscheinung, und sie breiteten das Wort aus, welches ihnen vom Kinde gesagt war. Und alle, die es hörten, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Sie wunderten, erstaunlich. Der Engel hat ihnen das gesagt, sie sind hingegangen, haben es genauso gefunden, wie es war. Und sie gaben ihr Zeugnis weiter. Auch wenn sie als Spinner abgetan worden sind, lasst doch die Leute denken, was sie denken wollen. Pfeif auf die feine Gesellschaft. Auf die verblödeten Juden in Jerusalem dort. Verstehst du? Wir warten auf den Messias. Dabei ist der Messias schon längst da. Da kommen die Weisen und die bringen dir alles durcheinander. Sie merken nicht, dass Gott schon was Großes getan hat. Also, was Gott gab uns den Heiland, der ist in Bethlehem geboren. Und da war nichts Großes zu sehen, Leute. Wir denken immer, da muss was Großes, Gewaltiges sein. Nein! Gott kommt sehr bescheiden, sehr einfach, sehr schlicht. Du musst nur erzählen, was da passiert ist. Und sie fanden beide, Maria und Josef und das Kind in einer Krippe liegen. Das war alles. Nur eine Krippe. Im Stall sogar. Weißt du, da war keine überirdische Erscheinung. Es sah so jämmerlich aus, so enttäuschend, so niederschmetternd. Aber sie haben das gesehen, das ist echt wahr, das war so. Weißt, das Baby, sie finden das Baby in einem Stall und alles ohne Heiligenschein und ohne dem Stern damals. Verstehst du, das war alles gar nicht da. Sie fanden das alles so. Und wir würden sagen, außer Späßen nichts gewesen. Verstehst du, sie waren dort. Und was haben sie gesehen? Nichts, gar nichts Besonderes. Doch die Hirten waren die ersten großen Evangelisten. Christus, der Retter, ist da. In der Krippe, in Windeln gewickelt. Und sie haben die Nachricht Gottes nicht für sich behalten, sondern weitergegeben. Und deshalb, ihr Lieben, das, was Gott tut, soll es nicht für dich behalten. Denn das bringt nichts, nur für dich behalten. Verstehst du, du musst weiter erzählen, die Nachricht. Ich habe es gesehen, da liegt das Baby schon in der Krippe, der Messias wächst heran. Gott segnet uns, ihr Lieben, wenn wir unsere Erlebnisse mit Gott nicht für uns behalten. Und einfach nur in unserem Saft schmoren. Verstehst du? Nein. Wir wachsen weiter, wenn wir unsere Erlebnisse für Gott weitergeben. So wie ich das damals gemacht habe mit meinen geistlichen Erfahrungen in München auf dem Stachus. Ich habe es weitergegeben und ich immer weitergegeben und immer weitergegeben und ich konnte es nicht für mich behalten. Ich habe gesagt, Leute, die wissen es nicht, denen muss man sagen. In der Kirche gehen sie nicht, beten tun sie auch nicht und so weiter. Und dann muss Jesus zu den Leuten kommen. Und das habe ich gemacht und das tue ich bis heute. Mich interessiert nicht, was die Leute denken. Und ich erzähle nur. Und deshalb, ich erzähle nur von das, was Gott in meinem Leben getan hat. Und da heißt es von den Hirten weiter, und sie breiteten das Wort aus, welches von dem Kinde gesagt war. Und das Wort Gottes hat diese Rede und noch unterstützt. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass es nicht auf den Boden fällt und vergeblich ist. Mein Wort soll nicht leer zurückkommen, heißt es in der Bibel. Und die Hirten kehrten um und priesen Gott und lobten um alles, was sie gehört und gesehen hatten. Auch wenn sie verlacht wurden, verspottet wurden, nicht ernst genommen wurden, blem, blem. Verstehst du? Von wegen. Sie haben einfach getan, das haben wir erlebt. Also das, was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Das, was ich gehört habe, habe ich gehört. Und einfach, ich muss nur berichten. Mundfunk ist der beste Rundfunk. Mundfunk. Einfach weitersagen. Viele Christen haben keine Freunde und keine Freude, weil sie das nicht weitergeben. Gib weiter dazu. Freunde und Freude. Verstehst du? Dann hast du Freunde. Sein Wort breitete sich aus, oder das Wort breitete sich aus, was sie gesehen und gehört hatten. Mein Thema ist Geheimnisse göttlicher und geistlicher Kraft. Gib weiter, behalte nichts für dich. Hör mir gut zu jetzt. Bezeuge deinen Glauben. In meiner Bibel heißt es, brich den Hungrigen das Brot. Da gibt es so viele Menschen, die nach Leben dursten und hungern. Nach der Gerechtigkeit hungern. Da ist so viel Ungerechtigkeit in unserer Welt. So viel Ungerechtigkeit. Angefangen vom Arbeitsamt bis Krankenhaus. Verstehst du, die Leute? Niemand hat Zeit für die Leute. Gib den Hungrigen das Brot weiter. Das, was dich ermutigt und ermutigt hat, damit werden auch andere ermutigt. Ermutige. Also, wissen Sie, mir hat das Beten geholfen. Gebet ist eine ganz große Macht. Einfach beten, Tür zumachen und dann mit dem lieben Gott sprechen. Mal sein Herz Gott ausschütten. Das hat mir wunderbar geholfen. Erzähl es nur, das Beten. Was das Beten für ein Geheimnis ist. Das, was dir geholfen hat, kann auch anderen helfen. Das, was du weißt, das sollen auch andere wissen. Und das war für mich, weißt du, ich komme aus dem Atheismus, Kommunismus und so weiter. Und ich, für mich war eins wichtig, wenn die Sache wirklich wahr ist, wenn es wirklich stimmt, dass Jesus lebt, das müssen doch die Leute wissen. Verstehst du, die laufen ja mit Scheuklappen durch die Gegend. Und gerade im Stachus in München, da diesem verkehrsreichsten Platz damals in Europa, die Leute müssen wissen, such nach nicht da irgendwo hinter Dupfing in einem Wald irgendwo und dann Jesus bekennen. Nein, da wo die Massen sind, wo die Leute hungern und dursten nach Gerechtigkeit. Das, was du hast, das brauchen auch die anderen. Und das, was du liebst, sollen auch die anderen lieben. Das, was deinem Leben was gibt, was in deinem Leben bewirkt, das soll auch bei anderen was bewirken. Du musst die Resultate Gott überlassen. Du bist nicht der Heiland. Du bist nicht der Messias. Aber du solltest einfach dich hingeben und Gott dienen. Und das, was du hörst, diese Predigten wie diese heute, das sollen auch andere hören. Das, was du glaubst, das sollen auch andere glauben. Da, weißt du, so viele Christen sind Egoisten. Sie sind keine Christen, vergiss es. Das sind Teufelskinder. Die nehmen alles nur für sich. Der Teufel will alles nur haben. Ich. Und dann vernaschen sie alles für sich selbst. In der Bibel haben wir einen Bericht. Da sind 4 Aussätzige. In Samaria ist eine große Hungersnot. Und die Leute essen schon ihre Kinder, verspeisen ihre Kinder, weil die Not so groß war durch die Belagerung. Und dann sind 4 Aussätzige, wahrscheinlich die Kinder von Gehasse, von dem, der Gott da nicht so dem Propheten so nicht richtig spurte und von dem Naaman alles abgenommen hat, was er nehmen konnte. Nimm. Und Gott sagt, der Aussatz ist vom Naaman gewichen und dein Haus, Gehasse, über dein Haus wird der Aussatz bleiben ewiglich. Und da sind diese 4 Aussätzige, die waren außerhalb der Stadt. Die Leute haben Angst gehabt von Aussätzigen damals in jener Kultur. Die haben bis heute immer Angst von Aussätzigen. Und die haben gesagt, also, ob wir hier verhungern oder ob die Syrer uns totschlagen, wir gehen in das Lager der Syrer. Und dann machen sich 4 auf, setzen sich auf und da tippen rüber. Und weißt du, was da passiert? Da hören die Syrer, eine Armee kommt. Hörst du nicht, wie die Ede schon dröhnt? Und dann haben sie, die sind abgehauen. Die haben alles, den Braten noch in der Pfanne gelassen, wie es war. Also es war alles schon perfekt. Und ja, die Nahrung war so voll und die haben sich so voll gefressen, diese vier Aussätzigen. Und dann irgendeiner sagte, du, unsere Missetat wird gefunden werden, wenn wir den Leuten in der Stadt nicht erzählen, dass alles fix und fertig, der Braten liegt da, Spannferkel aufgespannt und was weiß ich, perfekt. Und dann sagen sie, weißt du, wenn wir hier nicht den Leuten berichten, unsere Schuld wird gefunden. Und sie gehen in die Stadt und sagen, draußen vor dem im Lager, die Syrer sind alle abgehauen. Und was ist passiert? Die gehen raus. Und der eine Soldat, der konnte es gar nicht glauben, nicht fassen, der wurde zertrampelt. Wer nicht glaubt, wird zertrampelt, kommt unter die Räder, nur nebenbei. Aber die sind raus und es war genauso, wie die gesagt haben. Wir haben in der Bibel auch vier Freunde, die zu Jesus nach Kapernaum kommen. Jesus hat ein Haus gehabt in Kapernaum, das wissen wir. Und zwar, das war sein Haus, ob es gemietet war oder Eigentum war, ist jetzt dahingestellt. Und das ist jetzt egal. Aber die Leute, die waren so begeistert von Jesus. Oh, der Messias, der Heiland ist da. Das wirkt Zeichen und Wunder. Und da ist ein Kranker, der ist gelähmt. Und diese vier Freunde nehmen den auf die Bahre und tragen zu Jesus. Aber sie sehen vor der Gemeinde, da ist alles voll. Und ich sagte eines, die Gaffer, die frommen Gaffer sind die gefährlichsten. Die halten andere Menschen von den Segnungen Gottes ab. Die stehen da. Ha, 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 ha. Verstehst du? Kriegen den Mund nicht mehr zu und die Augen nicht mehr zu. Und die gaffen. Und dann müssen diese vier Brüder aufs Dach steigen und das Dach oben abdecken. Und Jesus dann von oben runterlassen. Das ist eine spektakuläre Geschichte, aber das wär viel besser und viel einfacher gewesen. Die wären durch die Tür reingekommen, nicht übers Dach. Aber du siehst die Gaffer, die Frommen, die Religiösen, die verhindern die wirkliche Hilfe für die, die Jesus brauchen. Die stehen den suchenden, den aufrichtigen Menschen meistens im Weg. Ha, 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 verstehst du? Wunderbar, Halleluja. Und dann fangen sie an zu flattern. Und der wirklich Jesus braucht, der kommt nicht durch. Steh nicht anderen Leuten im Weg, die zu Jesus wollen und die Jesus brauchen, sondern hilf, dass Platz gemacht wird, dass der da reinkommt. Wenn andere durch dich gesegnet werden, profitierst du am allermeisten. Hör mir gut zu. Mein Thema ist das Geheimnis geistlicher Macht und Kraft und Stärke. Lass andere Gott erleben. Je mehr andere durch dich Gott erleben, desto stärker wird deine Kraft. Verstehst du mich? Erwarte nicht, dass andere in die Gemeinde kommen, wenn du selber nicht in die Gemeinde gehst. Erwarte nicht, dass andere aufwachen. Oh Gott, schenk Erweckung. Und du pennst im Bett. Ja, das sind viele Christen. Gib Erweckung, Herr, wir verzeiten. Aber eigentlich müsstest du zuerst mal aus dem Bett rausspringen und in die Versammlung rennen. Aber die meisten Christen schnarchen weiter. Was du von anderen erwartest, hör mir gut zu. Dass du selber zuerst steht in der Bibel. Und wofür du betest, oh Herr, mach das, mach das, mach das. Fang du das an zu tun. Was du haben möchtest, was andere tun, fang an selbst zu tun. Sei selbst ein Vorbild. Muss nicht ganz große Dinge tun. Weißt du, wenn du anfängst, das zu tun, was ein Mensch selbstverständlich tun sollte, dann läuft die Sache von selbst. Was du von anderen erwartest, erwarte von dir selber. Nicht von anderen, vom Pastor, von der Gemeinde, von den Geschwistern. Wenn du willst, dass andere Opfer bringen, bring selbst zuerst mal ein Opfer, das wirklich ein Opfer ist. Opfer tut weh. Was sagte Josua einmal? Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Die anderen Häuser interessieren mich gar nicht. Mich interessieren die anderen Familien auch nicht. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Er machte den Anfang. Und er hat nichts von anderen Leuten erwartet, aber die Leute sagten, ja, wir wollen auch dem Herrn dienen, wir wollen auch den Herrn dienen, wir wollen auch das tun, was die anderen, was du Josua tust. Ich spreche über Geheimnisse geistlicher Kraft. Die anderen werden niemals weiter sein, als du bist. Denk drüber nach. Deine Kinder werden niemals weiter sein, als der Vater oder die Mutter ist. Wenn du nicht treu bist, werden die anderen auch nicht treu sein. Und auch die anderen werden nicht so weit sein wie du. Aber es liegt an dir. Es liegt an dir, ob du vorangehst. Wir brauchen solche Helden, namenslose Helden, die vorangehen für ihre Familie, für ihr Haus, für ihre Gemeinde, für die Stadt. Christen sollten bedenken, dass sie kein Recht haben, etwas von anderen zu erwarten, solange sie nichts selbst tun. Solange sie nicht einmal den kleinen Finger bewegen, sollen sie nicht erwarten, dass die anderen was tun. Safety first. Zuerst die Sicherheit. So viele Menschen sind darauf aufgebaut. Sie wissen ganz genau, wie man ein christliches Leben führen soll, aber sie tun nichts dafür. Sie wissen das. Glaube ohne Risiko ist kein Glaube. Ich muss was riskieren, ich selber. Ich fange bei mir an. Geheimnisse geistlicher Kraft. Weißt du, was das ist? Gott will durch seinen Geist in mir Kräfte freisetzen. Meine ganz gewöhnlichen Taten, meine ganz selbstverständlichen Taten benutzen und mich befähigen, dass ich über meinen Schatten springe. Wir sind Werkzeuge in seiner Hand, ihr Lieben. Und ein Werkzeug ist nur gesegnet, wenn es gebraucht wird. Ein Hammer oder eine Axt oder eine Sense oder was auch immer ist, wenn die nicht gebraucht wird, ein Pflug rostet, wenn es nicht gebraucht wird. Ein Werkzeug muss gebraucht werden. Und wir sollten ein Bedürfnis als Christen haben, ich möchte Gott gebraucht werden für dich. Und dann bist du gesegnet. Dann ist der Pflug, der glänzt, verstehst du? Aber wer rostet, der rastet. Nein, wer rastet, der rostet. Ja, so ist es. Und wichtig ist, dass der Meister mich gebraucht. Und es gibt genug Arbeit zu tun. Und es ist so wichtig, dass der Hammer, die Pfeile oder was auch immer ist, in der Hand des Meisters ist und einfach eingesetzt wird. Für den Einsatz musst du als Werkzeug Gottes nicht sorgen. Das macht der liebe Gott schon selber. Er weiß, wozu du fähig bist und wozu du da bist. Werde ein gutes Werkzeug in der Hand Gottes. Das ist das Geheimnis der geistlichen Kraft. Werde eine gute Reklame für den Heiland. Dass die Leute sagen, also so wie der möchte ich auch sein. Den Geist, den die haben, möchte ich auch haben. Den Glauben, den die haben, möchte ich auch haben. Weißt du, wir müssen Neid bei den anderen erwecken. Durch unser Leben, durch unser Beispiel. Und zwar, dass die Leute sagen, ich will das auch haben. Koste, was es wolle. Wie hast du das gemacht? Also heutzutage gibt es lauter Waschlappen, Christen. Gott möge mir vergeben, dass ich so denke. Aber nach 50 Jahren Dienst denke ich so. Die meisten Christen, die wollen nur konsumieren, sind dick und fettgeistlich. Leiden an geistiger Herzverfettung. Wir sollten gebraucht werden. Lieber sind wir dürr und mager und ausgemergelt und schwach. Aber wir werden von Gott gebraucht. Gott will, dass du fest auf deine Füße stehst, unerschütterlich bist. Und wenn die Leute sehen, der steht, tut er es immer noch dabei. Der folgt immer noch dem Herrn Jesus nach. Der betet immer noch. Der liest immer noch seine Bibel. Der predigt immer noch. Das ist, was die Leute begeistert. Diese Treue, diese Unerschütterlichkeit. Der ist immer noch auf dem Weg. Der ist noch immer was Besonderes, ein Original. Also der lässt sich da nicht unterkriegen. Die meisten Christen sind nur Kopien und keine Originale mehr. Sie orientieren sich nicht nach Gott, sondern nach Menschen. Sie wollen nur Menschen gefallen und niemand auf die Nerven gehen und niemand verärgern. Verstehst du, sie wollen allen sympathisch lieb Kind sein. Vergiss das. Lerne von Jesus. Jesus war Salz und Pfeffer. Er war Licht in dieser Welt und er sagt, ihr seid das Salz dieser Erde. Die meisten Christen werden geboren als Original und sterben als Kopie. Es sind so viele religiösen Massenmenschen, die machen alles das Gleiche, immer was die anderen machen. Nein, Gott hat dich als Original geschaffen. Geheimnis geistlicher Kraft, gebrauche das, was du bist. Finde dein Talent, finde deine Nische. Weißt du, du musst nicht dich so benehmen wie die Massen. Der Teufel will dich zum Massenvieh dressieren. Und das sind die Kinder des Teufels. Die sind Massenmenschen. Was die Massenmedien sagen und. Gruppendynamik. Der Teufel erzieht die Menschen zu Gruppendynamik. Dass sie ja nicht aus der Rolle fallen, ja nicht anders sind wie die anderen, ja nicht anders denken, ja nicht anders fühlen. Aber wahre Christen, die schwimmen gegen den Strom, gegen den Zeitgeist, sie machen nicht alles mit. Das ist das Geheimnis geistlicher Kraft. Die sagen nicht zu allem Ja und Amen. Ja, 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 ja. Verstehst du? Und Amen. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass Tradition, der ganze Unfug, was in vielen Gemeinden und Kirchen passiert, dass alles Unsinn ist. Ich habe euch die Geschichte schon neulich erzählt. Da heiratet ein Mann eine junge Frau und die neue Frau, die schneidet immer von der Wurst den Zipfel ab, bevor sie ins Kühlschrank legt. Und obwohl der Kühlschrank groß ist, schneidet er aber immer den Zipfel ab. Dann fragt der Mann, warum tust du das, Mädel? Warum tust du das? Ja, meine Mutter hat das getan. Und dann fragt sie die Mutter und sie beide gehen zur Mutter und sagen, Mutti, warum schneidest du immer den Zipfel bei der Wurst ab, wenn du das in den Kühlschrank legst? Ja, das hat meine Oma schon so gemacht. Verstehst du? Die Oma. Und dann gehen sie zu Oma und dann fragen sie die Oma, Oma, warum schneidest du immer den Zipfel ab und in der Wurst und steckst in den Kühlschrank? Ja, weißt du, damals, mein Kind, war die Schachtel so klein, die passt nicht rein, deshalb habe ich abgeschnitten, links, vorne und hinten den Zipfel, damit es in der Schachtel reinpasst und im Kühlschrank reingelegt werden kann. Und du siehst, so entstehen Traditionen, Gewohnheiten. Verstehst? Du sollst nicht immer das tun, was deine Mutter, dein Vater, dein Großvater und dein Uroma getan hat und die Eva getan hat. Nein, du solltest deine eigene Identität finden. Das ist Geheimnis geistlicher Kraft. Verstehst du? Und dann, manche Leute sind dann so dumm, sie vererben dann weiter an ihre Kinder und schneiden, und dann schneidet das Mädchen nachher auch noch den Zipfel von der Wurst ab. Gewohnheiten. Wir müssen mit Gewohnheiten brechen. Wenn wir ein geistliches Leben, ein starkes, gesundes Leben leben möchten, wir müssen mit Gewohnheiten brechen. Und viele tun etwas und haben keine Ahnung, warum sie das tun. Wir sollten lieben, mehr lieben, mehr lieben. Warum sollen wir uns einander mehr lieben? Oder wir sollten mehr Frieden haben. Warum sollen wir miteinander mehr Frieden haben? Oder warum sollen wir in den Gottesdienst gehen? Ja, das hat die Oma auch gemacht. Und das hat die Oma auch gemacht. Und mein Großvater hat es auch schon gemacht. Nein. Warum sollen wir die Bibel studieren? Das Geheimnis geistlicher Kraft entdecken. Viele Christen sind, Entschuldigung, Gott vergebe mir, aber ich bin böse auf die Christen, diese Namenschristen vor allem, die nur mitlaufen, diese Scheinchristen und so weiter. Und ja, viele Christen sind wie Hunde. Entschuldigung, steht auch in der Bibel, dass viele wie Hunde sind. Weißt du, was der Hund macht? Die Hunde lassen sich sehr toll dressieren. Die machen etwas, sie tun alles. Sie sind sehr intelligent, aber sie machen alles fürs Leckerle. Sie machen alles fürs Leckerle. Sie tun etwas für eine Belohnung, für eine Anerkennung. Sie wollen immer, und viele Christen wollen immer einen Grund haben, eine Ursache haben und so weiter, für eine Belohnung, einfach aus Liebe. Oh, ich diene Gott aus Liebe. Nein, wir sollen aufhören, Gott aus Liebe zu dienen. Verstehst du? Das ist hart, was ich jetzt sage. Es sollte uns eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir dem Herrn dienen. Eine Selbstverständlichkeit. Dass wir mitbauen das Reich Gottes. Die meisten Christen sind sehr weit weg von dieser Selbstverständlichkeit entfernt. Und im Himmel, sie wollen im Himmel kommen. Viele wollen glücklich sein, sie wollen gesegnet sein. Nein, das geht mir gar nicht drum. Deshalb finden wir in der Bibel wie Moses oder Paulus, ich verzichte auf die ganze Seligkeit und ich pfeife als ein Bürger Israels zu sein oder ich pfeife auf mein Bürgerrecht im Himmel, auf dass etliche von denen, meinen Brüdern und Freunden, gerettet werden. Du wirst sowieso gerettet. Was willst du denn? Verstehst? Kannst ja gerne verzichten. Den meisten Leuten fehlt es an Selbstverständlichkeit. Viele haben sich mit ihren Bergen, gestern hatte ich über die Berge gesprochen, beseitige deine Berge, deine negativen Gewohnheiten und so weiter. Die haben sich damit abgefunden. Ja, das ist so. Von meiner Mutter, von meinem Vater. Und bei denen hat es geklappt, wird es bei mir auch wahrscheinlich klappen. Aber das ist nicht normal. Das Normale ist, dass du deine Identität findest und dass du nicht mehr weiter am Zipfel schnipselst, ohne zu wissen, warum. Verstehst du? Wenn es einen Grund hat, auf jeden Fall. Viele tun nur aus Gewohnheit, ohne Überzeugung in ihrem Leben. Und sie haben den Grund nicht verstanden. Warum tue ich das, was ich tue? Warum predige ich? Ich will nicht meine Seligkeit verdienen. Ich will Menschen ermutigen, zu Helden zu werden. Einfach, was mir geholfen hat, weil ich bin so dankbar für die Pastoren, die so knallhart manchmal die Wahrheit gesagt haben. Aber Mann, dass er sich das noch traut. Dass er noch nicht totgeschlagen wurde. Versteht? Aber das hat mich ermutigt. Menschen. Egal. Auch wenn sie komisch waren. Ich denke nur an meinen Billy Smith. Verstehst du? War sehr komisch, als er zu uns am Anfang kam. Als der Xaner, verstehst du? Aber der hat Gott gedient. Auf seine Art. 26 Jahre kam er regelmäßig zu mir. Halleluja. Und wir haben uns angefreundet. Und ich war bei ihm so drüben in Amerika, in Texas. Und wir sind die ganze Woche rumgefahren von einer Stadt zur anderen. Da wollte er mir alles Mögliche zeigen, wo er lebt, wie die Texaner leben und so weiter. War er so begeistert. Viele Menschen haben Angst, lächerlich gemacht zu werden, primitiv vorzukommen. Ja, die glauben wir nicht. Gott will dich von deinem Aberglauben erlösen. Weißt du, diese ganzen frommen, religiösen Blödeleien, jemanden Zipfel abzuschneiden. Gott will, dass wir Dinge tun, die Gott zu uns persönlich gesagt hat oder die wir aus der Notwendigkeit heraus tun. Nicht, weil die Uroma so getan hat, aus Verlegenheit. Nein, Gott hat uns gezeigt. Und tu, was du tust, das Geheimnis geistlicher Kraft ist, dass du nicht aus Verlegenheit was machst. Nein, du weißt, das will ich, das ist der Weg, den werde ich auch gehen. Und ich lasse mich von diesem Weg nicht abhalten, durch nichts und niemand. Teufelskinder, das ist die andere Gruppe auf dieser Welt, Gotteskinder und Teufelskinder. Teufelskinder tun alles, was die Massen ihnen diktieren, bestimmen. Die ganzen Blödeleien, den ganzen Unsinn, was die Medien erzählen, die ganzen kirchlichen Traditionen, sie machen das, ohne zu wissen, warum sie das machen. Da wedeln sie mit der Fahne und wissen gar nicht, warum. Und was es bedeutet, mit der Fahne zu wedeln? Verstehst du, was bedeutet, Fahne zu tragen? Die Fahne geht vorne an der Armee, der Fahnenträger. Weißt du, was es bedeutet, die Fahne zu tragen? Hier ist das Land, hier gehört uns. Die Amerikaner haben ihre Fahne auf den Mond gebracht und dort gepflanzt. Verstehst? Und das, aber die wedeln nur mit Fahne und wissen gar nicht warum. Nimm ein das gute Land, steht in der Bibel. Das ist das Geheimnis geistlicher Kraft. Reich Gottes ist zuerst mal da, wo Jesus ist. Nicht wo Gruppendynamik ist, wo die Menschen in Ohnmacht, in Ekstase fallen und außer sich sind. Nein! Reich Gottes ist inwendig in uns. Reich Gottes ist da, wo die Menschen geistlichen Weg gehen, wo ihr Charakter verändert wird, wo sie Jesus nachfolgen. Da muss doch schon erst noch einiges Großes passieren, zuerst einmal, bevor wir diese geistliche Kraft entdecken und erleben. Gott will nicht in Steingebäude wohnen, sondern Gott will in unseren Herzen wohnen. Und das ist die Botschaft, die ich hier weitergebe. Gott will nicht irgendwo in einer großen Gemeinde sein, nein, Gott will in dir und in mir wohnen. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Aber die meisten Frommen haben das nicht begriffen. Gott will, dass wir wirklich gesegnet werden. Und weißt du, wann das passiert? Wenn wir nicht mehr in der Räuberhöhle sitzen, wo alle Gottlosen sitzen, wo wir konsequent unseren Weg gehen, sitzen nicht da, wo die Spötter sitzen. Die nehmen dir die Kraft in dieser Räuberhöhle. Dein Zeugnis wird verfälscht. Ach, guck mal, ach, der geht auch in der Disco da hinten, verstehst du? Oder der geht auch dorthin. Nichts gegen Disco, verstehst du, wenn du zum Einsatz gehst für Jesus und was weiß ich. Aber du wirst sofort verdächtig, was macht er da? Oder was macht sie dort? Ein siegreiches Leben ist ein Überwinderleben. Und zwar den inneren Schweinehund zu überwinden. Gott segne uns, dass wir den Kerl überwinden. Und zwar durch das Wort Gottes. Jesus kam, das war auch eine dieser Botschaften der letzten Tage, Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören. Diese Gewohnheiten, immer einen Wurstzipfel abzuschneiden. Zu beenden. Dieses ganze antichristliche, antigeistliche und ungeistliche. Dein gesunder Verstand und dein gesundes Gefühl sagt dir immer die Wahrheit. Hör mir gut zu. Komm wieder runter. Werde nicht so fromm. Weil die Oma das getan hat. Du musst nicht das tun, was die Oma getan hat. Du musst neue Wege gehen. Und der Herr sagt, ich will dir ein neues Lied geben. Ich will dir neue Gedanken schenken. Ich will dich auf neue Wege führen. Je mehr du die Traditionen pflegst, desto mehr verblödest du und desto vererbst du diese Blödheiten an deine Familien weiter, desto mehr wird das alles verdunkeln. Oh ja, wir machen das auch immer. Das haben wir schon immer gemacht. Brich mit deinen Gewohnheiten. Und vererbe sie nicht weiter. In den christlichen Kreisen ist so viel Gerümpel und Trödel, was sich angesammelt hat, so viel Aberglauben und Unglauben. Gottes Licht wird abgeschwächt durch und getrübt. Gott kann sich nicht so entfalten, wie er sich entfalten möchte. Entferne das Ungöttliche. Das Geheimnis göttlicher Kraft ist, indem wir sagen, Herr, nur du und sonst gar nichts. Akzeptiere nicht alles und gleich, das ist vom Herrn, weil er aus der Bibel liest oder weil er den Namen Jesus erwähnt. Der Teufel kennt auch den Namen Jesus. Der kennt den Namen Jesus. Denk an die Söhne von Skephas, im Namen Jesus, den Paulus predigt. Ja, aber der nimmt keinen Respekt, der schaut das Leben an. Lebst du auch ein Leben mit Jesus? Und die sieben Söhne des hohen Priesters, das waren religiöse Kerle, aber mehr nicht. Wenn du schwierige Probleme löst, und jetzt will ich noch ein paar kleine Wahrheiten ganz schnell sagen. Wir wollen noch Abendmahl halten und zum Tisch des Herrn gehen. Aber ich will noch ein paar Gedanken ganz schnell lösen, noch auflisten. Wenn du geistliche Durchbrüche erleben möchtest und die Kraft göttlicher Geheimnisse entdecken möchtest, dann musst du ein paar Dinge lösen. Teile deine Probleme in 10 Nummern ein. Das Schwerste als Nummer 1 und das Leichteste Nummer 10. Verstehst du, teile deine Probleme ein. Und wenn du Nummer 1, das schwerste, komplizierteste und schwierigste Problem gelöst hast und auf deinen Riesen zugehst, dann hast du die letzten 9 Probleme mit links gelöst. Und deshalb, die meisten Leute, die fangen sich erst bei dem kleinsten Problem an. Nimm das Schwierigste vor und sag, Teufel, ich knüpfe mir dich jetzt vor heute, jetzt heute Morgen. Fang an, das Land einzunehmen und du wirst merken, wenn du die Riesen besiegt hast, den Goliath besiegt hast, das machst du mit links, das andere nachher. Identifiziere dich mit Jesus. Ganz schnell. Nur so wirst du Kraft bekommen. Nicht mit Jehova oder Matutis oder weiß ich sonst, wie der Vogel heißt. Mit Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Als nächstes noch ganz schnell, nimm dich nicht so wichtig. Dein Leben geht so oder so vorbei. Eines Tages bist du unter der Erde und guckst das Gras wachsen von unten an. Das Leben geht so schnell vorbei. Nimm dich nicht so wichtig. Und deshalb nimm auch die Dinge, was die Leute um dich herum machen, nicht so wichtig. So viele Menschen sind Egoisten. Hast du schon mal gesehen, wie ein Kind zur Welt kommt? Warst du dabei bei der Geburt? Also alle Kinder sind bei mir mit Fäusten zur Welt gekommen. Die haben die Hände zu einer Faust gemacht. Verstehst du? So kommen sie zur Welt. Und der Jakob noch in der Bibel, der hat sogar an der Ferse seines Bruders Esau festgehalten. Und ich habe jetzt diese Tage eine Nachricht gelesen in Vietnam, was da passiert, nachdem die Amerikaner da alles Mögliche da versprüht haben in der Gegend vor 30 Jahren, was da passiert ist. Da sind sogar Zwillinge. Da hat ein Embryo den anderen Bruder den Kopf im Maul gehabt und wollte auffressen. Das ist schrecklich, verstehst du? So ist der Mensch, der möchte die anderen am besten verschlingen, aber sie sind nicht frei. Wir sollen frei sein, einfach loszulassen, nicht nur Faust zu halten. Meins, meins, meins. So, verteidige dich nicht, ist das Nächste, was ich ganz schnell sagen möchte. Verteidige nicht. Gott hat so viel für jeden übrig, dass du gesegnet werden kannst. Und dann noch als Letztes, profiliere dich nicht, sondern lass Gott, dass er dich profiliert. Lass Gott dich profilieren. Er macht dich zu Persönlichkeiten, dass du Salz und Licht bist. Und ich bin Gott dankbar, dass ich diesen Weg gehen durfte. Einfach, dass ich gesagt, ja weißt du, ich wollte Gott dienen, aber ich wusste nicht wie und ich konnte auch gar nicht dienen. Ich habe nicht einmal die Mittel dazu gehabt. Aber ich habe einfach angefangen, auf der Straße zu arbeiten. Und ich bin einfach dort weitergekommen. Einfach mit dem, was du da hast, was du kannst. Und ich war mutig und kühn. Ich habe keine Angst gehabt. Habe mich nicht gefürchtet. Was können die Menschen tun? Die können dich nur totschlagen. Das ist alles, was sie können. Aber mehr können sie nicht. Die beleidigen. Ein paar faule Eier dir zuwerfen oder was weiß ich noch. Oder Tomaten dir zuschmeißen. Das habe ich schon alles erlebt. Ich weiß, aber mehr können sie auch nicht. Und ich mache mich lustig darüber. Denn der Herr lässt sich nicht spotten. Verstehst du? Auch wenn du zum Gespött wirst. Und manchmal werden wir zum Gespött. Aber Gott erlaubt nicht, dass du verspottet und verlacht und verkannt wirst. Selbst in deiner Dummheit nicht. Entschuldigung. Gott hat dich lieb. Und Gott will dich zu was machen. Deshalb entdecke das Geheimnis göttlicher Kraft. Fang an, was zu tun. Lieber Vater, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke, dass ich Menschen Mut machen darf, einfach auf dich zu warten, dass du sie profilierst, dass du aus ihnen was machst. Herr Jesus, nicht, dass wir uns selber was machen. Wir sind alles 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aber Herr Jesus, du vor uns, du als der Anfänger und als der Vollender unseres Glaubens, du machst unser Leben wirklich zu einem Wunder. Unser Leben ist ein Wunderwerk. Herr Jesus, und hilf, dass wir loslassen, was wir loslassen können und dass wir uns nicht genieren. Und dass wir dich mutig bekennen. Und Herr Jesus, wir wollen nicht was Besonderes sein. Wir sind namenslos. Wir kommen namenslos zur Welt. Und wir gehen auch wieder namenslos aus dieser Welt. Auch wenn die Eltern uns den Namen gegeben haben. Aber das ist nicht ausschlaggebend. Du kennst uns bei unserem Namen. Und du weißt, wer wir sind und was wir sind. Und was du mit uns vorgehabt. Und ich möchte nur ein Werkzeug in deiner Hand sein. Hilf, dass meine Geschwister Werkzeuge in Gottes Hand werden. Danke, Herr Jesus. Segne auch diesen Tag noch. Und alles, was vor uns liegt. Amen.